das hat dazu geführt, dass ich als kleiner Junge schon auf die Orgelempore durfte, wo eigentlich nur Kirchenchormitglieder zugelassen waren. Und ich durfte dem Organisten damals über die Schulter schauen. Und ich fand das immer schon faszinierend. Wir sind im Urlaub immer noch mehr als in Museen in Kirchen gewesen. Irgendwo eine Kirche am Weg, Auto angehalten, reingelaufen. Meine Eltern immer rein, vorne Altar gucken. Ich immer bis zur Mitte rumdrehen. Wie sieht die Orgel aus?
Hallo, ich bin Caroline Haruk-Nendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht's jetzt um etwas ungewöhnliche Orgelmusik in Kirchen. Es wird spannend, weil Organist Patrick Gläser aus Öhringen deutschlandweit und sogar in Frankreich oder Schweden in Kirchen Rock, Pop und Filmmusik auf der Orgel spielt und drumherum auch spirituelle Impulse gibt. Was gut ankommt und auf welchen besonderen Orgeln er auf den Tourneen schon gespielt hat, darüber sprechen wir. Zu sehen gibt's unseren Talk auch. Alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören. Und los geht's. Herr Gläser, so sieht's aus. Wir sehen's hier mal, wenn Sie auf der Orgel Konzerte spielen. Und ich habe auch schon zwei, drei Ihrer Konzerte besucht. Und da sind ja die Kirchen wirklich ziemlich voll. Man sieht es hier auch auf den Bildern. Wen genau zieht es denn dorthin?
Das ist das Wunderbare im Prinzip an diesem Projekt, dass es ein sehr breites Publikum einfach ist. Von wirklich älteren Leuten, die gerne Orgelkonzerte besuchen, die auch in klassische Orgelkonzerte gehen und die sich davon anziehen lassen, aber auch natürlich von der Generation, die sagt, dass die Rockmusik, diese alten Rockklassiker ihre Musik ist, bis hin zu jüngeren Leuten, die dann tendenziell zum Beispiel mehr auf die Filmmusiken stehen und die dann hin und wieder anmahnen, dass ich auch mehr Aktuelles aus dem Bereich Pop spielen soll oder so. Wirklich ein ganz bunt gemischtes Publikum. Manchmal, da kommt es ein bisschen drauf an, wer hat das veranstaltet, wer macht das vor Ort, auch die Werbung. Da gab es zum Beispiel in einem Dorf in Bayern einfach mal ein Konzert, wo ganz, ganz viele Familien mit kleinen Kindern da waren, dass ich dann zum Schluss gesagt habe bei der letzten Zugabe, jetzt die Kinder alle mal hoch an die Orgel und drumrum und dann gucken wir hier mal, weil es einfach eine ganz andere Stimmung nochmal war.
Sind denn auch Leute dabei, die vielleicht noch nie vorher in der Kirche waren?
Auch da gibt's die ganze Bandbreite. Es ist immer spannend, die Menschen, die jetzt das Konzert dann vor Ort organisieren, das sind ja Leute, die aus der Gemeinde kommen und das zum großen Teil auch ehrenamtlich machen und betreuen dieses Projekt, die wundern sich dann immer, dass halt, ja, das sind so viele, die kannte ich gar nicht. Also, dass dann auch nicht zwangsläufig Leute aus dem Ort kommen. Die Erfahrung hat gezeigt.
Also, das sind Lieder, die Sie noch nie vorher gehört hatten, oder?
Die Leute, die jetzt kommen, die kommen halt von weiters her. Also 50 bis 100 Kilometer sind also keine Seltenheit, dass Leute das zu so einer einzelnen Veranstaltung fahren und zurücklegen. Das Weiteste, was ich mal mitbekommen habe, war ein Schweizer, der sich angekündigt hat und dann gefragt hat, das sind jetzt zwei Konzerte, Freitag und Samstag, wo soll ich denn da hinfahren? Und da habe ich dann gesagt, also ich würde jetzt empfehlen, das eine Konzert zu nehmen. Also ihm wäre es egal, es wären je 300 Kilometer. Und da habe ich gesagt, er soll sich anschließend vorstellen, weil ich wissen möchte, wer denn jetzt 300 Kilometer zum Auftritt gefahren ist.
Okay, spannend. Also das heißt, es kommen Leute wirklich mehrere hunderte Kilometer zum Teil zu ihren Konzerten. Vielleicht haben Sie so ein paar Beispiele dafür, was Sie so spielen. Also klar, Filmmusik, Sie haben jetzt auch schon gesagt, so Richtung Queen. Vielleicht haben Sie einfach so ein paar Marken.
Also Rock, Pop und Filmmusik ist auf jeden Fall die Überschrift letzten Endes, der Untertitel vom Projekt Orgel rockt. Und angefangen habe ich das letzten Endes mit einer Webpage, wo ich die Leute gebeten habe, Titelvorschläge zu machen. Und da wurde es einfach schon eine sehr bunte Mischung. Queen ist auf jeden Fall mit dabei. Rolling Stones kommen vor. Es gibt eine ganz breite Palette von Filmmusiken, symphonische Filmmusiken, die dann auch von Hans Zimmer, Interstellar gehen, bis hin zu Drachenzähmen leicht gemacht, die ja auch Oscar prämiert war, die Filmmusik, also wunderbare Filmmusiken, die es da gibt. Und mir ist aber auch immer so ein Anliegen, auch so irgendwie was ganz anderes noch mit reinzubringen. So sind jetzt im aktuellen Programm zum Beispiel zwei Stücke aus dem Genre Singer-Songwriter mit dabei.
Also nicht so bekanntere, aber Sie sagen,
genau,
die haben irgendwie Ihnen gut gefallen.
Und unter Umständen auch Stücke, die jetzt tendenziell nicht unbedingt der breiten Masse bekannt sind, aber wo dann über die Rückmeldung auch klar wird, dass die auf ihre Art und Weise trotzdem besonders gut ankommen und den Menschen halt trotzdem nahe gehen. Ja.
Ein Klassiker, da hören wir jetzt auch mal rein, wie Sie das spielen auf der Orgel, und zwar Nothing Else Matters von Metallica.
Thank you. Ja, jetzt haben wir so einen kleinen Ausschnitt gehört. Warum Nothing Else Matters in einer Kirche?
Ja, das war eine ganz eigene Geschichte. Also das ist letzten Endes mit einer der Impulse gewesen, wie es überhaupt zu diesem Projekt Orgel Rock gekommen ist. Es gab einen Gottesdienst bei uns in St. Josef. Das war jetzt auch die Orgel, die wir da gesehen haben in Öhringen. Genau. Mhm. Und im Rahmen der Firmenvorbereitung, da waren tatsächlich viele Jugendliche da, also verhältnismäßig viele im Vergleich zum normalen Sonntagsgottesdienst. Und der Vikar hat eine Predigt gehalten, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, boah, der bringt das so auf den Punkt und der macht es so cool, dass er die jungen Leute da wirklich anspricht und abholt. Boah, nichts anderes zählt. Und dann habe ich es halt gespielt im Gottesdienst. Und die Rückmeldung dann im Anschluss, dass halt, man einfach merkt, da fühlen sich die jungen Leute auch mit ihrer Musik oder mit einer besonderen Musik einfach nochmal abgeholt, mit irgendwas, was sie vielleicht gar nicht erwartet haben, was auf jeden Fall überraschend ist auch, aber wo sie sich halt vielleicht irgendwie eher mit identifizieren als mit dem, was sie jetzt, wie sie jetzt Kirche erfahren haben sonst. Ja.
Also Nothing Else Matters kam einfach wegen dem Text, der gut gepasst hat von dieser Predigt.
Nichts anderes zählt, und, genau. Das war jetzt nicht das Thema der Predigt, sondern es war einfach mein Eindruck, dass er es wirklich auf den Punkt gebracht hat. Mhm. Also wenn man das jetzt beherzigt, das ist die Basis, ja.
Es gibt ja auch noch einen Organisten, der ähnlich wie Sie auf der Orgel Rock, Pop, aber auch sowas wie Schlager spielt, Alexander Uhl aus Mittelfranken. Und der hat gesagt in einem Interview, dass er Menschen auch damit gerne mehr in die Kirchen wieder bringen möchte. Ist es bei Ihnen ähnlich?
Das war tatsächlich eine Intention ganz grundsätzlich, dass ich gesagt habe, also ich möchte jetzt keine Wiedereintrittswelle auslösen oder sagen wir so, ich nehme das nicht für mich in Anspruch, dass ich das könnte damit, aber ich kann damit Impulse setzen. Und das ist tatsächlich auch eine Rückmeldung, die ich immer wieder mal lesen kann, weil ich einfach ja auch schriftliche Rückmeldungen schon tatsächlich erbitte. Und dass dann Menschen schreiben, ich war jetzt 7 Jahre lang, habe ich keinen Fuß mehr über die Schwelle gesetzt und ich habe heute eine völlig neue Erfahrung gemacht. Oder dass ein Mensch schreibt, Orgel war für mich immer angstbesetzt. Kann man sagen, ist nicht grundlos. Ist ja zum Teil, also ich sage es mal, in der Geschichte auch tatsächlich so eingesetzt worden. Ein Rieseninstrument, mit dem man wahnsinns tiefe Töne erzeugen kann. Und ja tatsächlich auch Angst machen, was ja leider in der Geschichte auch der Kirche tatsächlich ein Kapitel ist, was man nicht ganz ausklammern muss. Das war eine Frau, die dann geschrieben hat, Mensch, das war jetzt einfach mal ein völlig neues Erlebnis für mich, Orgel mal ganz anders zu erleben und mich aufgehoben zu fühlen. Und also quasi dieses Angstgefühl ganz ausgesetzt zu sehen, ja.
Wenn Sie diese Songs spielen, dann bringen Sie oft auch solche spirituellen Impulse mit dazu. Texte habe ich ja auch selber miterlebt. Und aktuell geht es ja auch so rund ums Thema Hoffnung in diesen Texten und Impulsen. Vielleicht haben Sie da so ein Beispiel. Also was wollen Sie da vermitteln? Worum geht's?
Also ganz grundsätzlich geht es mir bei dem Projekt Orgel Rockt halt natürlich um die Musik und die Musik zu transportieren, Coverversionen auf der Orgel zu spielen, die Leute mit ihrer Alltagsmusik abzuholen. Und es ist mir immer wichtiger geworden, halt auch eben eine Vermittlung zu machen, ein bisschen was dazu zu sagen, was für mich jetzt dieser Titel bedeutet. Ein Beispiel jetzt aus dem aktuellen Programm, was das erste ist, wo es tatsächlich erstmal eine Überschrift gab, die eben Hoffnung heißt und sich dann die Titelwahl unterordnen musste, ist zum Beispiel, dass ich als der Überfall auf die Ukraine passiert ist, das Lied Russians in das damalige Tourprogramm mit aufgenommen habe, mit dieser entsprechenden, mit dieser zentralen Zeile, I hope the Russians love their children too. Und das ist mir jetzt in dem...
Vielleicht können Sie noch kurz übersetzen.
Ich hoffe, dass die Russen ihre Kinder auch lieben. Dieses Lied von Sting. Und in Tour 7, im aktuellen Programm mit der Überschrift Hoffnung, ging es mir jetzt darum, das Thema nicht auszuklammern, aber aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Und da hat mir ein Titel geholfen, der auch verschiedentlich gewünscht worden war und der mich aber auch mit der Jugend sehr verbindet, Leningrad von Billy Joel, wo es um die Versöhnung zwischen Ost und West geht, wo sich ein Russe und ein Amerikaner wieder in den Armen liegen können, wieder gemeinsam in die Zukunft schauen können. Und tatsächlich ist auch das dann, das sind dann immer wieder so Impulse, wo Leute bei den Rückmeldungen zu den Veranstaltungen dann Dinge rausgreifen, wie zum Beispiel, dass eben Leningrad sie in besonderer Weise berührt hat.
Und dann erzählen sie quasi davon, also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie Bibeltexte dann dazwischen setzen, sondern einfach, was sie mit diesem Song verbinden, oder?
Es ist für mich tatsächlich so, dass dieses Projekt, das Orgel Rock, für mich eine spirituelle Dimension hat. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich Menschen, die da hinkommen und die ja völlig unterschiedliche Standpunkte auch zur Kirche haben, nichts überstülpen möchte. Und man kann aus der Veranstaltung rausgehen und meinen, man hat ein Konzert gehört, und man kann meinen, man hat einen Gottesdienst erfahren. Das kommt dann wirklich auf die eigene Rezeption an, auch ein bisschen, wie offen bin ich, wie kann ich mit dem umgehen. Mir ist es halt wichtig, tatsächlich was zu den Stücken auch zu sagen. Und ich muss natürlich auch die Kritik aushalten, wenn Leute sagen, das war mir jetzt zu viel. Und das tue ich aber, weil ich blätter zwei Rückmeldungen weiter und lese, dass irgendjemand sagt, das hat ihn besonders berührt, das hat ihn besonders abgeholt und das hat einfach besonders geholfen, das nochmal anders aufzunehmen. Und ja, damit weiß ich wieder, ich bin richtig auf der Spur. Es gibt wieder von beiden Seiten was.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten nichts überstülpen, aber schon etwas mitgeben, also gibt es trotzdem so bestimmte Dinge, wo Sie sagen, also zum Beispiel beim Thema Frieden, das ist so ein Gedanke, den möchte ich ganz gerne mit zumindest mal ansprechen.
So ist es ja letzten Endes bei dem Thema Hoffnung auch, dass ich mir schon wünsche, dass die Leute halt was mitnehmen können und vielleicht tatsächlich dieser Funke, der da überspringen mag, auch irgendwo ankommt. Und das ist, was ich dann eingangs auch in der aktuellen Tour sage, dass es nicht so ist, dass die Lieder jetzt alle dieses Thema Hoffnung irgendwie auf dem Schild vor sich hertragen. Das sind jetzt nicht alles irgendwelche fröhlichen Lieder oder sonst, keineswegs, sondern das ist das, was halt in der Moderation passiert, dass ich den Leuten dann schon erkläre, was hat das für mich jetzt mit Hoffnung zu tun, dass ich also einen Stein auch schon mal rumdrehen muss und gucken muss, was drunter ist, um letzten Endes dazu zu kommen, dass es mir halt weiterhilft.
Jetzt kann man sich ja, also Sie haben schon erzählt, man kann da auch auf Zetteln danach rückmelden, wie hat einem das Konzert gefallen, was hat mich da angesprochen, und man kann sich auch Songs wünschen und vielleicht integrieren Sie das dann in eines der nächsten Konzerte. Es gibt aber auch Songs, die Sie nicht spielen, haben Sie mir schon gesagt, ne?
Ja, also ganz grundsätzlich ist auf jeden Fall so, dass ich verschiedene Sachen nicht machen würde, ohne sie wirklich gut zu vermitteln, oder ich müsste einen guten Grund dafür haben. Also es gibt, es kommt jetzt nicht mehr oft vor, aber das war tatsächlich zu Anfang des Projekts so, dass immer mal wieder irgendwie Hell's Bells oder Highway to Hell gewünscht würde, wo ich für mich das Gefühl hatte, ich soll jetzt herausgefordert werden, ein Tabu zu brechen, oder und so erlebe ich letzten Endes das ganze Projekt Orgel Rockt eigentlich nicht als Tabubruch, es ist einfach ein Crossover. Und ich weiß zum Beispiel, dass zu einem der beiden Lieder Notker Wolf mal ein sicherlich wunderbarer, Vesper gemacht hat, der Abt, genau, und wo er dann, glaube ich, auch selber E-Gitarre gespielt hat. Also ich glaube, dass auch sowas geht, wenn man es gut vermitteln kann, aber ich würde das halt nicht einfach übers Knie brechen wollen, sondern dann müsste mich dieser Titel zum Beispiel in einer Auswahl unter der Überschrift, die ich jetzt vielleicht als nächstes dann nehme, ansprechen, und dann könnte ich sagen, ja, das nehme ich mit auf. Mhm. Oder in einem Gottesdienstkontext tatsächlich kann ich es mir auch vorstellen, in Absprache dann mit dem Pfarrer oder dem Liturgen oder der Liturgin, um da tatsächlich einen aktuellen Impuls noch mit reinzugeben.
Jetzt spielen Sie ja in Baden-Württemberg, haben Sie schon in verschiedenen Kirchen gespielt, aber auch darüber hinaus, je nachdem, wo Sie eben eingeladen werden. Und wir schauen uns jetzt mal an. Sie waren auch im Norden schon, in Nordstrand, da sieht man schön auch den Strandkorb davor. Dann waren Sie in Schweden, in Lund und in Südfrankreich. Wie ist es? Spielen Sie lieber in moderneren Kirchen oder historischeren oder da, wo einfach die Akustik besonders ist?
Also ist auf jeden Fall so, ich suche mir danach nicht die Konzertorte aus, sondern tatsächlich, ich spiele gerne da, wo ich eingeladen werde. Eine Orgel muss gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen hinsichtlich der Größe, damit es Sinn macht, jetzt diese Musik zu spielen. Und ich kann auch sagen, eine Kirche muss eine gewisse Größe haben, damit es Sinn macht, da die Leute hineinzuladen. Das klar ist, man überstrapaziert das Ganze nicht. Die Leute müssen da reinpassen. Also bei einem Besucherdurchschnitt jetzt bei über 500 Konzerten oder Veranstaltungen mit über 200 Leuten ist klar, wenn jetzt eine Kirche nur 100 Plätze hat, muss man sich das gut überlegen, ob man dann keine Werbung macht oder jemanden vom Kopf zu stoßen.
Einfach aber lieber größere, weil einfach mehr Platz ist, aber so von der Atmosphäre her, wo spielen Sie am liebsten?
Also es ist, das ist völlig unterschiedlich. Also es ist man merkt Unterschiede von den Mentalitäten der Leute tatsächlich. Also es kann sein, dass du halt irgendwo spielst, wo du denkst, ja, die Leute sind jetzt hier anders als ich, der geborene Rheinländer eigentlich. So die gehen vielleicht zum Lachen eher in den Keller. Oder und es gibt anderswo wieder Orte, wo man merkt, da springt sofort der Funke über. Das ist schon, wenn ich mich vor dem Konzert, vor dem Abend vorstelle, dass da einfach gleich Interaktion da ist. Und das ist dann das Spannende, hält das auch, wenn ich oben an der Orgel sitze, meistens ja hinter den Leuten, über den Leuten auf einer Empore, dass ich trotzdem diese Verbindung spüre und halten kann, oder ist das nicht so? Und das kann man letztendlich nicht an Faktoren festmachen, das ist das Erleben dann an dem Abend. Das ist
quasi nicht der Ort, sondern das Publikum, was es ausmacht.
Ja, dieser gesamte Rahmen, ja. Also da spielen so viele Dinge ineinander. Ich glaube, der Vorteil ist, dass ich immer guter Dinge dahin komme, weil ich mich also letzten Endes auf jeden einzelnen Auftritt freue. Es mag sein, dass ich halt kurz vorher noch denke, ach, jetzt schon wieder los, aber sobald ich unterwegs bin und auf den Ort zufahre, freue ich mich einfach riesig drauf, wieder mit neuen Leuten zusammenzukommen, Leute, die mich da empfangen, weil sie das Ganze vorbereitet haben und sich einfach selber auch total freuen, die sagen, dass sie eine Wahnsinnswerbung gemacht haben und dass sie wollen, dass die Kirche voll ist, und wo ich dann selber sehe, wie die sich freuen, dass es tatsächlich geklappt hat und es wirklich voll wird. Und das schafft dann einfach auch eine tolle Atmosphäre. Und es gibt jetzt gerade in letzter Zeit immer mehr Kirchengemeinden, die dann auch auf diesen Impuls, man kann was mit Beleuchtung machen oder man kann eine Leinwandübertragung machen, eingehen und das dann selber organisieren auch. Ich bringe auch immer ein bisschen Licht mit, aber so eine Leinwandübertragung zum Beispiel, das würde ich jetzt technisch nicht auch noch stemmen wollen. Und das sind dann alles auch noch Elemente, die das Ganze nochmal ein bisschen befördern und dann für eine gute Atmosphäre sorgen, ja.
Ich weiß noch, als ich bei einem ihrer Konzerte war, da haben sie mir auch gezeigt, dass wirklich jedes Mal auch die Register ein bisschen anders aussehen auf jeder Orgel. Und wenn Sie mal so zurückschauen, was war denn so die ungewöhnlichste Orgel, auf der Sie gespielt haben?
Also tatsächlich die ungewöhnlichste Orgel, würde ich sagen, war in Ulm in der Pauluskirche. Da war es so, dass der Organist... Also ich bin da auf Einladung einer Nachbarkirchengemeinde in diese Kirche gekommen, und der Organist der Pauluskirche hat dann gesagt, kommen Sie was früher, der Spieltisch ist ein bisschen komplexer. Und wenn ich geahnt hätte, wie viel komplexer der ist, wäre ich wahrscheinlich noch früher gekommen. Das war dann also ein Spieltisch, der außer vier Manual, also vier so Klaviaturen, die übereinander angeordnet sind, auch noch 250 weiße quadratische Schaltflächen hatte. Das stellt man sich jetzt, also man hat jetzt dann diese 56 mal, das ist also schon mal auch schon mal viel Platz, gut 200 ein, ja. Tasten, die man da an Schwarz-Weiß hat, und dann noch diese 250 Taster außenrum. Das ist dann schon extrem heftig, das einfach zu überblicken. Und das ging dann tatsächlich, obwohl ich etwas früher da war als sonst, auch nur auf dem Weg, dass ich gesagt habe, ich streich was raus, also damit beschäftige ich mich gar nicht mit dem Teil, und ich beschränke mich dann, um das überhaupt gut hinzukriegen. Aber das war tatsächlich ein fantastischer Abend, auch weil das wirklich ein fantastisches Instrument ist. Es gibt viele historische Orgeln einfach auch noch in unserer Orgellandschaft. Das Orgelbauwesen in Deutschland ist ja auch UNESCO-Welterbe oder Kulturerbe geworden, und das ist einfach auch super faszinierend, was man da sieht, wenn man auch mal in Orgeln reingucken kann dann natürlich. Die Gelegenheit habe ich relativ häufig vor Ort. Und da auch mal sieht, welche technischen Finessen die Menschen im 17. Jahrhundert angewandt haben, um von hier aus, wo ich meine Taste zu drücken, über das Dachgewölbe 20 Meter hinter mir dann ein Ventil zu öffnen. Und dass das über 90 Minuten, wenn ich da spiele und die Orgel auch in einem gewissen Maße beanspruche mit so rhythmischen Figuren und dergleichen, dass es trotzdem einwandfrei und durchgängig funktioniert.
Einfach, weil es sehr viele Einzelstücke sind, ne? Und Sie haben auch so Bilder mitgebracht aus Gersdorf im Erzgebirge. Da sieht man auch noch mal, wie so etwas von innen aussieht, oder einfach so einen bestimmten Teil, der ein bisschen ungewöhnlich aussieht.
Das ist jetzt mal ein ziemlich spannendes Beispiel. Genau, so sieht es nicht in jeder Orgel aus. Es ist eine andere Art der Übertragung der Kraft von der Taste zum Ventil. Und zwar ist es ein pneumatisches Instrument. Gibt es durchaus noch welche, aber auch vor allen Dingen wenig in diesem Erhaltungszustand wieder.
Was heißt das genau? Pneumatisch?
Pneumatisch, also mit Luftdruck. Ich drücke eine Taste, die löst einen Balg aus, und der gibt einen Windimpuls, der durch solche Bleiröhren, wie man sie auf dem Bild sehen kann, der öffnet dann letzten Endes am Ende von der Röhre das Ventil, was den Vorteil hat, dass man ungewöhnliche Formen im Orgelbau erzielen kann, weil man Pfeifen quasi da aufstellen kann, wo man will. Man kann sie immer mit so einer Bleiröhre ansteuern, aber man hat eine Verzögerung. Also wenn ich jetzt die Taste drücke, dauert es halt einen Moment, bis der Windimpuls beim Ventil angekommen ist. Das ist halt schon eine größere Herausforderung auf jeden Fall für OrganistInnen.
Das heißt, sie müssen sich jedes Mal so ein bisschen auf diese Orgel einstellen.
Das absolut,
ja. Vielleicht so ganz kurz für alle, die nicht so tief drin sind. Also es gibt ja Manuale, Pedale und Register. Also ganz kurz, Manuale ist eben das, worauf man spielt. Pedale, sehr vermutlich die, wo man mit den Füßen quasi bedienen muss. Genau. Und Register, wozu sind die da?
Die Register, die sind letzten Endes die einzelnen Pfeifenreihen, die hintereinander in der Orgel stehen. Man kennt den Begriff alle Register gezogen. Das bedeutet, ich habe entschieden, ich ziehe alle Register. Das sind ja, manchmal sind es tatsächlich Züge, dass man die rauszieht, dass man das dann auch sehen kann. Wenn ich die rausziehe, sind sie aktiviert. Wenn ich sie wieder abstoße, also wegschiebe, dann sind sie wieder ausgeschaltet. Und wenn ich mit wenigen Registern spiele, ist naturgemäß leiser. Und je mehr Register ich hinzuziehe, desto lauter wird es. Aber es kommt eben darauf an, dass ich mit den unterschiedlichen Klangfarben, die ich da habe, einfach, ja, Klanggebäude in unglaublichem Ausmaß erzeugen kann, weil es natürlich, sobald ich eine gewisse Zahl von Registern habe, quasi unendlich viele Möglichkeiten gäbe, die zu kombinieren. Natürlich geht da nicht alles. Also man kann da auch Dinge machen, die man jetzt für, ich sage jetzt mal, für ein Rockcover nicht verwenden kann. Da kann ich Kombinationen ziehen, das geht dann gar nicht. Da kann man halt vielleicht Experimentelles machen. Geräusche zum Beispiel nachmachen, Vogelstimmen imitieren oder mal ein Sonar für die Filmmusik von Das Boot oder sowas. Also da braucht man natürlich dann eine besondere Auswahl dann. Und für das andere gibt es gewisse Grundregeln, wie man halt Klänge aufbaut.
Man sieht, Sie sind sehr begeistert. Wann hat denn diese Liebe für Orgel angefangen?
Also ich hatte das Privileg, einen Vater zu haben, der in allen kirchlichen Gremien in unserer Kirchengemeinde damals im Rheinland war. Und letzten Endes in der Kirchenmusik damals war er nicht aktiv, aber alle anderen Gremien waren seine. Und das hat dazu geführt, dass ich als kleiner Junge schon auf die Orgelempore durfte, wo eigentlich nur Kirchenchormitglieder zugelassen waren. Und ich durfte dem Organisten damals über die Schulter schauen. Und ich fand das immer schon faszinierend. Wir sind im Urlaub immer noch mehr als in Museen in Kirchen gewesen. Irgendwo eine Kirche am Weg, Auto angehalten, reingelaufen. Meine Eltern immer rein, vorne Altar gucken. Ich immer bis zur Mitte rumdrehen. Wie sieht die Orgel aus? Also das hat mich immer fasziniert.
Machen Sie das bis heute?
Also bis heute lässt mich eine Orgel nicht kalt, aber ich halte nicht mehr an jeder Kirche an. Und was ich nie gemacht habe und was ich auch persönlich jetzt nicht so machen würde, in jeder Kirche nachfragen, darf ich hier mal spielen? Also brauche ich natürlich jetzt erst recht nicht, weil ich einfach die Möglichkeit habe, eingeladen werde zu so vielen Instrumenten. Aber das gibt es ja tatsächlich auch. Also ich sage jetzt mal reisende Organisten, die also, wo sie sind, halt tatsächlich mal auf dem Instrument spielen wollen. Was natürlich eigentlich auch eine total nette Sache ist und ja auch letzten Endes wieder Begegnung stiftet. Ja.
Was kann denn eigentlich Musik, also Sie haben es eigentlich vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, ne? Aber was kann Musik, was jetzt eine Predigt allein nicht kann?
Ich glaube, dass man mit Musik einfach auf dem Highway ist im Blick auf Emotionen. Also man ist da viel dichter an den Emotionen dran, als man das mit dem Wort alleine kann. Das hat ja nichts mit der Fähigkeit jetzt zu tun, so oder so zu predigen, sondern einfach das Medium Musik ist da ganz anders, um Menschen zu erreichen. Und das ist natürlich Orgel insbesondere nochmal faszinierend, da man dieses ganze Orchester von Instrumenten hat, von tiefsten Tönen bis zu höchsten Tönen und diese ganzen unzähligen Klangfarben, die man da nutzen kann, um immer wieder irgendwas im Menschen ansprechen und klingen zu lassen. Das ist, was ich letzten Endes auch in den Gottesdiensten praktiziere, immer wieder mal beim liturgischen Orgelspiel.
Dann
was dann
eben
gar nichts
in Ihrem Hauptberuf, ne, als Kirchenorganist.
Ja, was dann gar nichts mit Rock, Pop und Filmmusik zu tun hat. Aber diese Bandbreite ist dann da halt einfach klasse und damit kann man natürlich viel bewegen und berühren. Und ich glaube, dass für das Projekt Orgel rockt eben wirklich der Punkt ausschlaggebend ist, die Menschen mit ihrer Alltagsmusik zu erreichen, abzuholen und Menschen, die zum Beispiel von der Musik von einem bestimmten Stück einfach ja über Zeiten ihres Lebens hier oder da getragen worden sind, in besonderer Weise berührt worden sind, wenn die jetzt ihre Musik, ihr Musikstück dann von der Orgel hören, das löst einfach dann quasi zwangsläufig was aus. Und bei diesen Titeln, sei das jetzt eine Bohemian Rhapsody von Queen oder Nothing Else Matters von Metallica oder Ja, Interstellar, das sind ja alles Dinge, die wirklich einen sehr großen Bekanntheitsgrad haben. Also ich bin mir sicher, ich schaffe es nicht, ein Programm vor 200 Leuten zu spielen, wo niemand berührt werden würde. Es geht nicht, weil also irgendwer hat da auch eine biografische Geschichte, die mit dieser Musik zusammenhängt.
Wünschen Sie sich denn generell auch eben in Gottesdiensten, vielleicht auch wenn Sie mal privat gehen, mehr so nicht direkt kirchliche Songs, dass da davon mehr gespielt wird?
Gut, dann könnte ich ja anfangen und das selber einfach machen, quasi in jedem Gottesdienst irgendwas einstreuen. Ich mache das vereinzelt, sehr vereinzelt und also wie damals mit Nothing Else Matters, wenn es sich für mich ergibt, wenn es einen Impuls gibt. Es ist mal selten der Fall, dass zum Beispiel vom Pfarrer oder dem Liturgen, der die Predigt hält, dass es da vorher eine Absprache gibt, kannst du den Titel mal einstreuen. Das ist ganz selten und manchmal ist es so, dass mich irgendein Gedanke tatsächlich aus der Predigt berührt. Ich denke, hey, das greifst du jetzt mal auf, da gibt es auch das Lied, was dazu passt und wo dann faszinierend ist, dann sprechen mich nach dem Gottesdienst Leute an, sagen, hey, das war doch das und dann, ja genau, und weißt du warum? Ja, das war in der Predigt doch auch. Also, wenn das dann diese Verbindung dann einfach da passiert, ja.
Gibt es denn so zum Schluss auch noch eine Orgel, auf der Sie gerne noch spielen wollten?
Oh, da gibt es ganz viele. Es ist halt schon, also so schön es ist, in kleinen Kirchen zu spielen, wo halt Menschen sind, die das mit Liebe und Herz organisiert haben und sehen, dass die Kirche gefüllt ist. Es macht einen Riesenspaß, in großen Kirchen zu spielen, die auch gefüllt sind. Also beispielsweise jetzt Katholikentag letztes Jahr, Erfurter Dom, zwei Konzerte, wo die Leute quasi schichtweise reinlassen mussten, weil es einfach so gut frequentiert war. Und dann so ein Rieseninstrument, das macht natürlich einfach wahnsinnig Stimmung. Natürlich, ich so als rheinischer Junge, so zwischen Köln und Düsseldorf aufgewachsen, der Kölner Dom wäre natürlich fantastisch oder der Altenberger Dom bei uns auch ums Eck. Große Orgeln, das macht einfach Spaß und es ist leider, wie ich finde, so, dass es halt an vielen Orten noch so ist, dass dann tendenziell in der Kirchenmusik, gerade in den Zentralkirchen, immer noch so ein bisschen die Haltung da ist, das gehört hier nicht hin. Ja, und ich meine, das möchte ich ja gerade durchbrechen mit diesen Moderationen auch, aber das muss man halt erlebt haben, um es dann tatsächlich auch anwenden zu wollen.
Ja. Und es gibt ja auch immer mehr Kollegen auch, die ähnliche Projekte machen, die auch schon Rock, Pop oder andere Lieder auf der Orgel in der Kirche spielen. Ja, warum Rocksongs und Filmmusik sehr gut in eine Kirche und auf die Orgel passen, darüber haben wir uns unterhalten. Vielen Dank Ihnen.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge über Popmusik auf der Orgel gefallen hat, wie wär's mit der Podcast-Folge 4 mit einem ehemaligen Orgelbauer und heutigen Pfarrer über ungewöhnliche Orgeln in Baden-Württemberg?